genau.
Und du bist. Bitte?
Alpulena.
Ja, aber du gehörst zum auch Radio Chico.
Es gehört zum Helmutmann.
Zum?
Zum Alfons Hutmann.
Aha, ja. Also, ich mache da die auf. Schon gut.
Da nicht, ja?
Gut, ist gut von dir aus.
Ja, also, super.
Also warum, dass ich mit dem Ballon hier an Icarus gekommen bin, das hat den Grund, weil mit den Heißluftballonen tun wir noch viel hier auf dem Segelfluggelände starten. Allerdings machen wir das am Morgen sehr früh, wenn die Segler noch nicht da sind. Und wir haben dann einen sehr schönen Wind, das Aaretal ab, wo wir vielfach über die Stadt rein können. Und dann, je nachdem, wie die Windlage ist im Mittelland, geht es dann Richtung Westen oder Richtung Osten, also Richtung Jägersdorf oder dann Richtung Freiburg oder was, wie der Wind immer will. Aber am Morgen den Aaretaler, den nutzen wir aus, um über die Stadt hineinfahren. Und so eine Ballonfahrt geht folgendermaßen: Man muss selbstverständlich voran alles organisieren. Das ist einmal einen Ballon reservieren. Jetzt wir von der Ballongruppe Bern, wir haben unsere drei Heißluftballone im Marzilli, in einem alten Magazinschuppen vom ehemaligen Gaswerk. Und wenn der Ballon frei ist, können wir den holen. Der ist alles zusammen in einem Anhänger rein, was für den Ballon selber ist. Und die Instrumente sind selbstverständlich an den Ladegeräten in einem Schrank rein. Das Material habe ich jetzt hier. Du siehst, im Auto habe ich die Instrumente. Ich habe also Punktgerät, Transponder, Variometer, was es braucht, dafür am Korb anzumachen. Und im Anhänger, da ist der Restmaterial drin. Das ist der Korb, wo man die Leute und das Flüssiggas. Das Flüssiggas ist in Druckflaschen rein. Das brauchen wir dort zum Heizen. Nein, selbstverständlich die Hülle, die ist noch in einem Sack drin. Der ist etwa 1,5 Kubikmeter gross und hat etwa 120 Kilo. So für einen durchschnittlichen Heißluftballon. Und dann braucht es, um den aufzustellen, noch einen Ventilator, damit man die Hülle, die zuerst am Boden liegt, kann mit kalter Luft füllen, dass man den mit den Flammen reinheizen kann.
Wenn ich den Korb anschaue, wie viele Leute gehen da drin? Das ist mir nur relativ also, klein.
Der Korb, der jetzt da drin ist, der ist für 4 Personen. Wir wollen ja nicht tanzen, wir wollen ja rausschauen. Also, es kommen die Decken, kommen die Gasflaschen. Noch haben wir drin einen guten Quadratmeter, wo wir stehen können. Und oben an uns ist der Brenner, wo die Gasflaschen damit verbunden sind, mit Schläuchen. Und mit dem können wir heizen. Und dann tut man zuerst das Wegmachen, aufrüsten, tut alles ausprobieren. Dann am Boden können wir noch etwas machen. Wenn wir in der Luft sind, sind wir schon nicht mehr so gescheit. wenn alles in Ordnung ist, alles funktioniert, dann wird der Korb gekippt, abgeleitet und oben die Hülle angehängt. Die Hülle ist am Boden liegend etwa 20 Meter, 25 Meter lang. Ja, sieht noch ziemlich nach nichts aus, einfach so ein Wurststoff. Es sind aber etwa 1000 Quadratmeter Stoff an so einer Hülle dran. Und der Inhalt so von einem durchschnittlichen Heißluftballon, ebenso für Grössenordnung 4 Personen, ist etwa 3000 Kubikmeter. Also das ist 10 auf 10 auf 30 Meter. Also das gibt etwa 3 Einfamilienhäuser vom Volumen her. Und damit man jetzt anfangen kann, reinheizen, wird mit dem Ventilator, hebt man die Hülle natürlich auf, unten, dort mit dem Ventilator die kalte Luft reinblasen. Und wenn er dann so schön halbrund am Boden liegt und man kann reinheizen, dann geht es dann schnell. Dann wird die Luft drin mit den Flammen erwärmt, dann steht er auf Und da ist man eigentlich schon fast abbereit. Das Ganze vom auf den Platz kommen, bis man starten kann, wenn man es gemütlich nimmt, mit Leuten, die es sehr schmal machen, die es noch nicht kennen, rechnen wir etwa eine Stunde. Und da hat es noch etwas Spezielles da auf dem Flugplatz. Man hat die Villa Thermik mit den Toiletten. Und dann können die Leute, einmal, bevor wir starten, noch schnell dort aufs Häuschen.
Also, redest du vom Angespeise?
Ja, zum Beispiel. Wenn man irgendwo an einem Waldrand startet, ja, dann muss man das ausschauen. Ja, das geht ja aber, ja.
Jetzt, zum Aufgehen nehme ich an, ja, wird einfach viel geheizt.
Jawohl.
Und nachher wird die Flamme weg, dann könntest du das noch beschreiben.
Ja, also zum ein Heißluftballon lässt sich nicht sehr gut steuern dort her, wo man will. Also der Wind sagt, woher das es geht. Im Heißluftballon zum Steigen muss ich einfach die Temperatur im Inneren ein bisschen erhöhen. Dann steigt er. Und wenn ich ihn Lolo abkühlen oder ganz bewusst das Ventil, das oberst oben ist, ziehe, dass ein bisschen warme Luft rausgeht, fängt er an zu sinken. Mehr kann ich als Ballonfahrer nicht machen. Ich kann aber merken, in welcher Höhe der Wind in welche Richtung geht, das ist meistens ziemlich unterschiedlich. Um Hügel herum oder auch um größere Gebäude herum gibt es Strömungen, wo die Richtung ziemlich stark abweicht von der allgemeinen Windrichtung. Und so kann ich probieren, in eine von mir aus gewünschte Richtung zu gehen. Gegenwind kann ich nicht, aber ich kann suchen, in welcher Höhe, dass er in die Richtung läuft, wo man am besten passt, und dann auf dieser Höhe bleiben. Indem dass ich einfach gleichmäßig immer wieder heize, dass er nicht gross steigt und auch nicht sinkt. So kann ich steuern. Und wenn ich nachher mal den Leuten die Aussicht von etwas weiter oben zeigen will, dann muss ich halt vielleicht beim Turm, also im Flugplatz, fragen, ob ich rauf darf. Ich muss schon fragen, ob ich überhaupt starten darf, da um den Flugplatz herum. Weil der will wissen, wer in der Luft ist und wo dass die in der Luft sind. Aber das ist meistens überhaupt kein Problem. Dann kann ich, wenn ich frage, kann ich auch einmal vielleicht auf 1500 oder auf 2000 Meter rauf und die Aussicht geniessen und dann wieder ab. Aber für mich ist eigentlich Ballonfahren möglichst tief, so 150, 300 Meter Grund, das, was erlaubt ist. Und dort sieht man sehr viel, weil man ist nicht schnell normalerweise unterwegs. Also das ist vielleicht 5 bis 15 bis 20 Stundenkilometer. Und da hat man Zeit, die Gebäude zu schauen, den Wald zu schauen, Tiere zu schauen. Also wir sehen am Morgen Füchse und Rehe und Hasen und Eichhörnchen. Also das ist wirklich spannend. Ja, und wenn es nachher ums Landen geht, dann kann ich versuche ich in einem Gebiet, wo es gemähte Wiese hat, so tief zu fahren, dass ich auf die Gemeindewiese komme. Es ist dann häufiger so, dass sich im letzten Moment die Windrichtung noch ändert, weil es halt irgendwie Bäume oder einen Wald oder so in der Nähe hat und es dann manchmal noch etwas anders läuft. Wenn es nicht schnell geht, kann ich auch auf einem Strössli abhocken, sagen wir dem. Und wenn der halt Wiese nebendran ist und es nicht viel Wind hat, dann kann man gut zwei Passagiere aussteigen. Unten am Korb hat es so Handschlaufen. Dann kann ich wieder ein bisschen anlupfen, so einen Meter. Und dann kann man den Ballon auf die Wiese ziehen. Wir sagen dem den Ballon verschieben. Und den so dort zusammenlegen. Im schlimmsten Fall muss man halt auf einem Strössli zusammenlegen.
Da ist für das ja auch wiederum die Nattel ganz gäbig, oder? Dass man kann sagen, wir sind dort gelandet. Weil ihr habt gesagt, man sei nicht ganz klar vom Wind. Man lässt sich nachher so wie treiben. Wie geht es nachher von dort aus weiter, wenn man gelandet ist?
Also wir haben zwei Kommunikationsmittel. Wir haben Funk dabei. Den brauchen wir primär, für mit der Flugsicherung zu reden. Aber auch im Nachfahrerfahrzeug, also in dem Fahrzeug, das mit dem leeren Anhänger nachkommt, hat es ein Funkgerät drin. Und auch mit dem können wir Funkverbindung machen. Das funktioniert aber nur mehr oder weniger auf Sicht. Also im Emmental, wenn das Fahrzeug in einem Teil unten ist und ich in einem anderen Teil hinein oder hinter dem Högel gelandet habe, funktioniert normalerweise der Funk nicht mehr. Und den brauche ich, das Nattel. Das ist heute natürlich gäbig. Als ich angefangen habe, vor über 25 Jahren, ist das noch nicht so gewesen. Hat man noch keine Nattel und Handy gehabt. Und dann hat man dann den Ballon müssen umlegen, zum nächsten Bauhof gehen, fragen, ob man recht darf telefonieren. Und dann hat man ein Telefon abgemacht, wo beide kennt haben. Also die Nachfahrer und der Ballonfahrer. Dann hat man dort her angerufen, ich bin dann da und da gelandet. Und der hat dann das Gefühl gehabt, ja, jetzt muss er auch am Boden sein, auch dort her angerufen und gefragt, wo ist er gelandet? Das ist ein bisschen komplizierter gewesen, aber wir haben einander also auch immer gefunden.
Also ich würde jetzt einmal sagen, wenn da im Krauchtal gelandet wird, dort ist nämlich keine Nattelverbindung.
Ja, dann kommt entweder, solange es geht, noch der Funk. Und wenn es auch nicht mehr geht, haben wir halt dann wieder. Ja, genau. Oder ein SMS. Ja, wenn man den halt, dann muss man laufen, und bis man wieder Verbindung hat oder sich herführen oder irgendetwas.
Jetzt, die Albulena ist neben mir. Sind da noch irgendwelche Fragen?
Meine Frage wäre, das geht ja noch recht hoch, oder? Mit dem Heißluftballon. Was passiert, wenn da irgendwie ein Vogel oder ein grösserer Vogel in den Ballon hineinfliegt?
Also, ein Vogel, ein gefiederter Vogel, das ist überhaupt kein Problem. Die haben schon mal Respekt und Angst vor den Ballonen, weil die sind ja recht gross. Also die sind 10, 15 Meter im Durchmesser und 20 Meter hoch und machen noch ein bisschen Lärm zwischendrin, wenn man die Heizung einschaltet. Die Vögel kommen nicht in die Nähe. Wenn ein Vogel auf die Hülle hocken, es mich auch nichts. Und wenn er noch ein kleines Loch reinbicken, so faustgross, das mich auch noch nichts. Das stört nicht. Man müsste vielleicht mal einmal ein bisschen mehr heizen, aber das sind so riesige Luftmengen, das wäre kein Problem. Hingegen, wenn man Kontakt hat mit einem, oder zusammen hier mit einem Flugzeug, das könnte sehr schlimm enden. Aber auch, wir sind ja meistens in kontrollierte Lufträume, in wo der Controller schaut, dass die Luftfahrzeuge getrennt sind. Und dort, wo nicht kontrollierte Luftraum ist, heisst es rausschauen. Und einen Ballon sieht man sehr gut. Also man sieht das viel besser als ein Segel, den Ballon viel besser als ein Segelflugzeug oder ein Motorflugzeug, weil er viel die größere Fläche hat. Und wenn der einigermaßen rausschaut, kann eigentlich nichts passieren.
Ja. Und was passiert, wenn die Heizung nicht funktioniert?
Also, wir haben im Ballonkorb haben wir zwei parallele, unabhängige Brennersysteme. Also, wenn eins aussteigt oder auch wenn man muss Flaschen wechseln muss, hat man immer noch ein zweites System, das betriebsbereit ist. Und solange wir Gas haben, ist das kein Problem. In der Schulung haben wir gelernt, wenn beide Systeme jetzt ausfallen würden, dass es nicht einen Absturz gibt. Wir haben das ausprobiert. Man sagt dem sogenannten Kaltabstieg. Die Ballonhülle ist so konstruiert, dass, wenn nicht mehr geheizt werden kann, es durch das Sinken beim Ballon die Hülle prall bleibt und wie ein grosser Fallschirm bremset. Man kann dann gar nicht mehr wünschen, wo man zu Boden gehen will. Es geht einfach dann nicht sein. Aber es ist nicht so, dass es einen Absturz gibt, sondern man kommt jemanden runter mit der Geschwindigkeit von einem Fallschirm. Also ein verstauchter Fuß oder ein gebrochenes Bein müsste man dann, könnte man dann erwarten. Aber es gibt nicht einen Absturz, dass nachher einfach alles zu Boden geht.
Also es gibt ja vielleicht eben so etwas wie Landung im Baum.
Ja, das kann man dann nicht mehr beeinflussen. Oder? Aber ich wüsste jetzt keinen Ballonunfall, der auf die Art passiert ist.
Es wäre ja lustig, vielleicht so zu einem Vogelnestchen, wo viele kleine Vögel gefüttert werden. Und dann sagt die Vogelmami, schau dir, das ist jetzt einer, der eben keine Federn hat.
Ja.
Jetzt sehe ich, dass da noch Helme dabei sind.
Bei grossen Windgeschwindigkeiten am Boden sollte man eigentlich nicht mehr Ballon fahren. Jetzt kann es aber sein, dass man überrascht wird, dass Bisse zunimmt, mehr als das die Wetterprognose, das, was man angeschaut hat, gesagt hat. Und dass wir nachher am Boden Wind haben von vielleicht 10, 15 oder 20 Stundenkilometer. Das ist eigentlich zum Landen mit dem Ballon noch kein Problem. Wenn die Passagiere genau das machen, was der Ballonfahrer sagt, also inwendig heben, nicht rauslangen, und die Körbe sind so elastisch, dass man, wenn man Platz hat auf einer Wiese, dass man so kann ohne Schaden landen. Was dann aber passieren kann, ist, weil dann kippt der Korb am Ende der Landung, dass die Leute den Kopf anschlagen. Und in so einem Fall sagt man, legt den Helm an, dass er beim Kippen vom Korb den Kopf nicht anschlägt. Das ist der Grund, warum dass wir Helme dabei haben.
Hat es sonst noch irgendetwas, Albulena, das von Apparat oder so, wo du noch gerne etwas wissen wolltest darüber?
Apparat nicht unbedingt, aber ich habe eine Frage. Das geht so hoch rauf. Gibt es da Leute, die dann irgendwie aus Angst oder weil ihnen schlecht wird oder so, müssen sie sich aus dem Korb lehnen und erbrechen oder irgend so etwas ist schon mal vorgekommen?
Also bis jetzt habe ich das noch nie gehabt. Ich habe schon x 100 Leute mit dem Ballon mitgenommen, also im Ballonkorb mitgenommen. Es hat häufig Leute am Anfang, die das Gefühl haben, ja, macht das etwas oder so. Aber der Ballon hat den Vorteil, man hat keine Bezugslinie mehr zum Boden. Dass eigentlich auch die, die sagen, ja, ich bin nicht schwindelfrei, kein Problem haben im Ballonkorb. Und schlecht geworden eben ist eigentlich noch niemandem. Weil der Ballonkorb ist nicht stabil wie ein Brett, aber er schwankt nicht. Es gibt keine Bewegungen von der Fahrt her. Wenn man einmal in einer Luftschicht drin ist, die einen konstanten Wind hat, windet es auch nicht mehr im Ballonkorb. Und die Leute, nach ganz kurzer Zeit habe ich gemerkt, auch wenn sie am Anfang noch so ein bisschen unsicher gewesen sind, denen gefällt das rausschauen. Es ist so ein bisschen wie ein Balkon, einfach mit wechselnder Aussicht.
Also man könnte sagen, es ist nicht wie auf dem Meer?
Nein, gar nicht. Nein, das gar nicht. Also es ist nicht mit dem Schifffahren zu vergleichen. Ich bin selber auch sehr heikel auf schlecht werden. Also durchs Emmental, im Auto, auf dem Rücksitz, da ist es mir dann schon gleich nicht mehr wohl. Oder auf einem Schiff, wenn es ein bisschen Wellengang hat, da ist mir auch schon sehr schlecht geworden. Aber im Ballonkorb habe ich überhaupt kein Problem.
Ist gut?
Ja.
Ist noch sonst irgendetwas? Jetzt würde ich noch sagen, wo dass man sich melden kann. Wo dass man sich melden kann. Vielleicht noch die Internetseite. So.
Also.
Also ich würde vielleicht sagen, ich hoffe, ihr seid so richtig lustig geworden, für das
Fliegen. Ja, also wenn jemand lustig geworden ist, jetzt um mal im Ballon mitzukommen. Ballongruppe Bern hat Heißluftballon, wo sie gerne Passagiere mitnimmt. Es hat auch einen Haufen private Ballonfahrer, die Passagiere mitnehmen. Die Ballongruppe Bern hat auch eine Fahrschule, wo man das lernen kann, das Ballonfahren. Das Ballonfahren lernen braucht 15 Fahrten mit einem Fahrlehrer oder mit einer Fahrlehrerin. Wir haben auch einen Fahrlehrer bei uns in der Ballongruppe, der das sehr gut macht. Und nachher braucht es zum Ballonfahren dürfen eine Theorieausbildung mit einer Prüfung und am Schluss von der praktischen Ausbildung gibt es ebenfalls eine Prüfung.
Jetzt ist es ja so, dass